Eine Followerin hat mir ein Video geschickt mit der Bitte, dass ich darauf reacten soll. Es handelt sich um einen Vortrag des YouTubers Vanan mit dem Titel Alles Rassismus und Patriarchat, Wokeness in 60 Minuten debunked. Der Bitte, diesen Vortrag, der ein Debunking sein soll, meinerseits zu debunken, möchte ich gerne nachkommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast und hier noch die Quellen. Mein Name ist Ole Liebel und der Podcast heißt und hier noch die Quellen, weil ich versuche, so gut es geht, quellenbasiert zu arbeiten. Ihr könnt alle Literatur, die ich verwende, alle Links und so weiter, immer in einem Transkript in den Shownotes finden, um es alles nochmal in Ruhe nachzulesen. Wenn ihr findet, dass ich einen Fehler mache, wenn ich Studien falsch gelesen habe oder was auch immer, könnt ihr mir gerne schreiben an podcast@oleliebel.com. Ich bin auch immer offen für alles Feedback. Wenn es Fehler sind, die ihr gefunden habt, prüfe ich die und stelle die auf meine Webseite auch online. Wir kommen zum Vortrag. Vanan, bekannt unter dem, also ist ein YouTuber, der seit 2 Jahren oder so Videos macht. Ich kann auch mal kurz seinen Channel hier einblenden für die, die das Video schauen über Spotify oder YouTube. Und da sieht man, dass er halt ja maßgeblich Videos macht, die sich um Anti-Wokeness im weitesten Sinne drehen. Und deswegen ist er mir auch schon bekannt. Ich habe ja in der 2. Podcast-Folge, die ich hier veröffentlicht habe, 30 Anti-Woke-Bücher gelesen und vorgestellt. Und sein Buch Gefangen in der Opferrolle, was ich mal hier in die Kamera halten kann, habe ich auch gelesen. Und der Vortrag, den er da hält, fasst gewissermaßen die Kernpunkte dieses Buches zusammen. Gehalten hat er den beim Bund für Geistesfreiheit in Fürth. Und ja, ich werde jetzt nicht diesen gesamten Vortrag durchgehen, das wäre ein bisschen zu lange mit 60 Minuten, da sind auch noch Fragen hinten dran, kann man sich in Ruhe von mir aus selber anschauen, aber 2, 3 Punkte möchte ich auch nochmal zu Vanan sagen. Vanan heißt mit bürgerlichem Namen Vanan Sentresveren, er ist der Sohn tamilischer Einwanderer und hat hier Psychologie studiert, auch einen Master gemacht und ist jetzt gerade Doktorand für Neuropsychologie und sein Content ist immer sehr in diese Richtung auch ausgelegt. Also er gibt sich als Wissenschaftskommunikator, arbeitet auch sehr viel mit Quellen, was ich erstmal lobenswert und gut finde. Und er verknüpft aber auch diese sehr rationale Haltung, die er der Wokeness oder seiner Anti-Wokeness gegenüber einnimmt, auch immer mit einer persönlichen biografischen Geschichte. Also sowohl seine Einwanderungsgeschichte ist was und seine Hautfarbe, was er immer wieder herausstellt. Also auch er hat als Person of Color diskriminierende Erfahrungen gemacht, aber er ist trotzdem nicht zum Woken geworden, obwohl er selber mal ein Woker war. Er bringt es praktisch fast in jedem seiner Beiträge so zu erkennen oder gibt es zu erkennen, dass er mal in der grünen Jugend war, dass er, wenn ich mich recht entsinne, war der bei Jasmin Kosubek und hat da über seine antideutsche Vergangenheit gesprochen, also dass er da im weitesten Sinne, sag ich mal, in der linken Szene involviert war. Bei Antideutschen kann man streiten, ob sie noch links sind, aber ist egal. Auf jeden Fall, er war mal woke und dann hat er eben Psychologie studiert, hat diese Faktenlage sich reingefahren und dann hat er gemerkt, das passt doch nicht zu meinen politischen Überzeugungen und ist jetzt jemand, der eben Reichweite dadurch bekommt, dass er Wokeness kritisiert. Das macht er gerne auf eine relativ totale Weise, die ich später auch noch problematisieren möchte. Jetzt für den Vortrag wollen wir aber erstmal reinspringen in den Punkt, wo er Wokeness überhaupt kritisiert, definiert und sagt, was er damit genau meint. Und das macht er genau so.
Hier sind die 3 Kernmerkmale, die für mich Wokeness auszeichnen. Die erste ist, dass es eine Ablehnung gibt von Hierarchien und Konventionen. Die Vorstellung, dass strukturell die Gesellschaft unterdrückend ist und ungerecht ist. Dass die Ungleichheit, die wir sehen in Führungspositionen, dass sie Ausdruck sind von Diskriminierung. Dass die Sprache und die Praktiken, die wir in unserer Gesellschaft haben, sexistisch sind und rassistisch. Das ist der erste Aspekt.
So, wenn wir eine Definition von einem Menschen bekommen, der sich als Wissenschaftskommunikator gibt, der Doktorand ist, dann möchte ich doch die Erwartungshaltung an ihn stellen, dass diese Definition möglichst präzise sind. In diesem ersten von 3 Punkten haben wir bereits ein so großes Spektrum an Dingen, dass man das genau aufdröseln muss. Also er definiert Wokeness in diesem ersten Aspekt zuerst als Ablehnung von Hierarchien und Konventionen. Hierarchien und Konventionen sind 2 sehr, sehr verschiedene Dinge, die völlig unterschiedlich funktionieren, die eine ganz andere Bedeutung und einen Zweck haben. Also Hierarchien sind ja ein Ordnungsprinzip in der Gesellschaft, die irgendwie oben und unten und Stellung von verschiedenen Menschengruppen darin bedeuten. Konventionen hingegen basieren auf Traditionen, auf Ritualen und so weiter. Es sind eher Verhaltensweisen als Stellungen innerhalb der Gesellschaft. Aber nun gut, wir gehen weiter. Und dann sagt er, dass dazu die Vorstellung gehört, dass die Gesellschaft strukturell unterdrückend ist und ungerecht ist. Also es gibt überall Ungerechtigkeiten. Okay, was meint er damit genau? Und dann gibt er ein Beispiel, zum Beispiel, dass die Führungskräfte, wahrscheinlich meint er Geschlecht, das sagt er nicht explizit, aber wahrscheinlich Geschlecht, dass die nicht paritätisch besetzt sind, was Männer und Frauen angeht. Das heißt, diese Ungleichheit wäre eine Ungerechtigkeit. Und jetzt haben wir wieder verschiedene Punkte, weil zu sagen, dass eine Gesellschaft strukturell Minderheiten unterdrückt und diskriminierend ist, ist ja ein anderer Claim, als zu sagen, dass eine Ungleichheit bei Führungsebenen per Definition ein Resultat von Diskriminierung ist. Also Ungleichheit ist nicht immer sofort eine Ungerechtigkeit. Das ist eine Ungenauigkeit, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Aber ja, hier wird auch das irgendwie in einen Topf geworfen. Und dann sagt er zum Schluss, dass Wokeness die Vorstellung hat, dass Sprache und Praktiken diskriminierend sind. Also, naja gut, dass Sprache und gewisse Praktiken offensichtlich diskriminierend sein können, das muss nicht bewiesen werden. Das ist ja irgendwie völlig selbstevident. Aber er sagt das so total. Und ich denke mir so, es geht nicht darum, dass Sprache an sich und alle Praktiken diskriminierend sind, sondern bei Wokeness geht es darum, und ich meine, ich verwende den Begriff Wokeness nicht so gerne für mich selbst, aber im Rahmen dieses Vortrags mache ich das jetzt mal. Wir Woken sagen ja nicht, ja, alles ist unterdrückend, jede Ungleichheit ist ungerecht, jede Sprache und Praktik irgendwie, jede Hierarchie und Konvention muss abgeschafft werden, sondern nur die, die ethisch verwerflich sind. Also die, die in jedem Sinne illegitim sind. Darum geht es ja. Das heißt, er macht hier so einen Totalangriff auf, von dem man gar nicht versteht, was es eigentlich genau meint. Aber gut, wir gucken uns den zweiten Aspekt an.
Hier könnte man sagen, dass es doch vielleicht einfach nur links sein. Was Wokeness noch auszeichnet, ist ein postmodernes Denken. Das sagt vielleicht den meisten Menschen nichts, aber es ist eine bestimmte philosophische Denkströmung, die sich halt mit Aktivismus zusammen verbunden hat. Und ganz simpel zusammengefasst, mein postmodernes Denken, dass man eine sehr tiefe Skepsis darüber hat, dass objektives Wissen möglich ist, weil man die Annahme hat, dass diese Machtstrukturen so tief schon in die Sprache eindringen, dass es gar nicht mehr möglich ist, die Objektivität irgendwie zu erfassen.
So, es ist im Rahmen eines 60-minütigen Vortrages und im Rahmen einer knappen Definition total valide, finde ich, so eine große Strömung wie die Postmoderne zusammenzufassen auf so ein paar Kernpunkte und welchen Effekt sie auf wokes Denken hat. Deswegen ist diese starke Verkürzung, die er auch als solche benennt, erstmal kein Problem. Dann sagt er, dass Postmoderne eine tiefe Skepsis gegenüber objektivem Wissen hat und das deutlich über Sprache wird, weil sich Machtstrukturen in diese Sprache eingraben. Ich würde es gerne mal kurz so stehen lassen, weil der zweite Punkt, den ich jetzt noch kritisieren daran möchte, also den eigentlichen Punkt, den ich kritisieren möchte, würde ich gerne in Verbindung mit dem dritten Aspekt machen.
Weil alles dann nur noch ein Narrativ ist und ein Kampf davon von Narrativen. Und was Wokeness auch auszeichnet, auch dadurch, dass man den Fokus so sehr auf Sprache hat, ist politische Korrektheit. Also man hat das Bestreben, Sprache und Narrative zu unterbinden, die potenziell verletzend oder benachteiligend sein können. Und diese drei Merkmale arbeiten zusammen.
So, das heißt, was wir hier ja haben, ist ein sehr starker Fokus, den er von Anfang an setzt auf Sprache, die maßgeblich sein soll für Wokeness Denken. Und ich will natürlich nicht abstreiten, dass auch sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart von identitätspolitischem Denken Sprache einen sehr großen Stellenwert annimmt. Manchmal auch einen zu großen, so, aber bei ihm ist es ja ein sehr, sehr starker Fokus. Es geht bei dem postmodernen Denken bei ihm ja nicht darum, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier die Macht kritisieren, die in diese Sprache eingreift und ein objektives Wissen verunmöglicht, sondern er sagt, es ist der Ansatz zu sagen, Sprache ist so bereits durchtränkt von Macht, dass es eh alles unmöglich ist. Also er in Definition von Wokeness packt er bereits eine gewisse Ohnmacht gegenüber einer übermächtig wahrgenommenen Macht. Und deswegen bleibt da nur noch so ein bisschen Sprachkritik übrig. Aber postmodernes Denken ist ja nicht primär Sprachkritik, sondern vor allem eine Machtkritik, die anerkennt, dass Macht auch über Sprache läuft und in Sprache sich manifestiert. Das heißt, das Primat der postmodernen Kritik oder auch das, was die politische Korrektheit immer wieder sagen möchte, ist ja, dass es Mächte gibt, die es zu kritisieren gibt. Und die laufen auch über Sprache. Und er dreht das so ein bisschen um und sagt, wir kritisieren nur noch die Sprache. Und das finde ich also zumindest nicht ganz korrekt. Man kann natürlich sagen, dass postmodernes Denken nicht die richtige Analysen an die Macht liefert, um Macht zu erkennen, um Macht zu kritisieren, aber das ist ja ein anderer Punkt. Bei ihm dient es ja nur dazu, zu sagen, na, die Woken, die kümmern sich nur um Sprache und nicht um die realen Verhältnisse. Diese Definition, die er gibt, finde ich zugegebenermaßen ein bisschen dürftig. Also der erste Aspekt mit der Ablehnung von Hierarchien und Konventionen ist viel zu groß und der Punkt mit der Postmoderne und der politischen Korrektheit fallen in ihrem Fokus auf Sprache meiner Ansicht nach zu sehr zusammen. Es sind vor allem auch Definitionen, die sehr total gesetzt sind, was Wokeness ist. Und wenn ich mich jetzt als Gegner von woker Politik oder woken Denken positionieren möchte, dann würde ich es nicht so absolut setzen, sondern vielleicht ein bisschen nuancierter und mehr auf Disbalancen hinweisen. Also ich würde zum Beispiel sowas sagen wie, naja, wokes Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es die Diskriminierungen und Unterdrückungen, die wir im Alltag erleben, die unsere Gesellschaft so prägt, dass sie die total übertreiben. Ja, also es ist viel weniger schlimm, als von den Woken angenommen wird. Ja, das ist eine Kritik, die viel subtiler läuft, wo man aus einem Woken-Lager auch viel mehr in so einem Rechtfertigungsdruck ist, zu zeigen, dass es wirklich schlimm ist. Aber wenn ich einfach sage, naja, meine Güte, die vermuten überall Unterdrückung, was soll das? Dann mache ich mich doch als Kritiker von Wokeness viel angreifbarer. Ja? Und ich würde auch nicht sagen, also diese Sprachkritik so abwehren, sondern sagen, was die Woken falsch machen, ist, einen zu starken Fokus auf Sprache zu setzen. Also auch da hat man wieder sowas Graduelles. Aber naja, da geht es ihm gar nicht so sehr drum, sondern er möchte ja, glaube ich, auch so ein gewisses Schreckensbild zeichnen, dass es dann zu widerlegen gibt. Er geht ja dann im Folgenden, also nach dieser Definition, darauf ein, dass man Wokeness auch inhaltlich füllen kann. Er zitiert dann Studien, die diese Form der politischen Überzeugungen mit einer Nähe von bestimmten Haltungen, wie habe ich den Satz angefangen? Also, dass bestimmte Haltungen, die man so hat, mit Wokeness assoziiert sind, ja, dann legt man Leuten bestimmte Aussagen vor und die sagen dann, ob sie davon überzeugt sind oder nicht. Und dann sieht man, okay, wir haben immer so ein gewisses Cluster bei Leuten, die im weitesten Sinne woke sind. Und dann sagt er sowas wie, also das ist jetzt bei Warnans Vortrag, höheres Einkommen von Weißen im Vergleich zu Schwarzen ist in Rassismus begründet. Ja, das wäre eine Überzeugung, die Woker haben. Und auch oft eben genau dieselben Leute sagen dann, Privilegierte dürfen Kulturen anderer Gruppen nicht übernehmen. Das wäre dann sowas wie kulturelle Aneignung, auch zu diesem Thema kommen wir noch oder kommt er noch. Und was er damit ja eigentlich tut, ist, er beschreibt gewisse Überzeugungen zusammengedampft auf einen einzigen Satz und sagt, naja, davon sind die halt überzeugt. Diese Sätze, wie das höheres Einkommen von Weißen im Vergleich zu Schwarzen in Rassismus begründet liegt, ist aber nicht ein Dogma, was wir Linken einfach nur so vor uns hertragen und sagen, na, das ist halt so und von dort aus versuchen wir die Welt zu verstehen, sondern es gibt sehr tiefgehende und wichtige Analysen zu Rassismus und zu ökonomischen Daten und aus denen wird diese Überzeugung abgeleitet. Das heißt, sie ist das Ziel einer oder das Ende einer Analyse und nicht ihr dogmatischer Anfang. Und wenn das aber wie bei Warnan einfach nur so als Endsätze so stehen bleibt, dann wirkt das wie hohle Phrasen, als ob keine Analyse geleistet worden wäre, die zu diesen Sätzen führt. Und das Publikum sitzt dann da, denkt mir so, naja, das kann ja jetzt jeder behaupten. Und dann kann man auch auf die Woken so viel reinprojizieren, wie man möchte, als ob die überhaupt keine Argumente hätten. Ja? Das Einzige, was Woke können, ist anderen Leuten Angst machen und sie wegcanceln. Und das zeigt sich auch in dem zweiten Clip, weil genau das sagt dann Warnan eine Minute später. Und zwar so.
Genau, und Wokeness zeigt sich vor allem dann, wenn Leute nicht mitmachen. Es gab zum Beispiel
also Wokeness hat keine Argumente, sondern Wokeness zeigt sich dort, wo Leute nicht an Wokeness glauben.
Musikerin, die bei Fridays for Future ausgeladen wurde, weil sie Dreadlocks trägt. Und das könnte ja schwarze Personen verletzen.
Ja, das ist das Beispiel von Ronja Maltzahn, eine Musikerin, die bei einer Fridays for Future Demo auftreten sollte mit ihrer Musik. Das war 2022. Und weil sie als weiße Deutsche, die weißer nicht sein könnte, Dreadlocks trägt, haben die AktivistInnen von Fridays for Future gesagt, hey, wir wollen hier auch ein Safer Space sein für People of Color, für schwarze Personen. Und deswegen sei es unangemessen, dass da eine Person mit Dreadlocks auftritt, weil sie eben ein Zeichen sind von schwarzer Kultur und deshalb eine Form von kultureller Aneignung darstellen. Das Thema kulturelle Aneignung ist natürlich ein heiß diskutiertes. Und natürlich kann man sich fragen, ob jetzt irgendwelche Hippies mit Dreadlocks, die auf Klimafestivals auftreten mit ihrer Musik, das beste Beispiel sind, dass aus einer spezifischen Kultur Elemente in einem kolonialen Gestus entnommen worden sind, um dann neue Ausbeutungs- und Enteignungs- und Herrschaftsverhältnisse zu etablieren, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht das beste Beispiel. Also es gibt andere Formen von kultureller Aneignung, die viel brutaler, die viel klarer, die viel mehr auch mit Eigentumsordnungen zu tun haben, was, finde ich, bei kultureller Aneignung auch immer wichtig ist mitzubedenken, dass es hier um Aneignung auch, also dass der Aneignung immer auch eine Enteignung vorausgeht. So. Aber, das ist sehr wichtig zu betonen, selbst wenn man nicht glaubt, dass Dreadlocks das beste Beispiel für kulturelle Aneignung sind und es viele Beispiele gibt, die man vielleicht eingehender diskutieren sollte als dieses, sind Dreadlocks bei Weißen ein Symbol geworden für kulturelle Aneignung oder für den Kampf um kulturelle Aneignung. Ein Symbol geworden also dafür, dass schwarze Menschen Würde haben und dass sie vielfältig sind und dass sie eine Kultur haben, die sich seit Jahrhunderten einer kolonialen Ausbeutung also dagegen wehren muss. Und selbst wenn man das für ein bescheuertes Symbol hält, Symbole sind oft willkürlich und sind vielleicht oft nicht passend, aber es sind wichtige Symbole, die bedeutsam sind für einen Befreiungskampf. Das muss auch den Weißen, sag ich jetzt mal, die jetzt als, also historisch gesehen auf der Seite der Kolonisatoren stehen, sollte ihnen gar nicht so wichtig sein. Also People of Color wissen schon gut genug, was für Symbole sie für ihre Kämpfe wählen und welche nicht. Und es ist nun einmal so geworden, dass Dreadlocks bei Weißen ein Ding geworden sind, was sofort kulturelle Aneignung schreit. Und es ist einfach nicht die Aufgabe, jetzt von Leuten zu sagen, ja, dass das halt so nicht sein darf. Es ist halt so geworden. Das gilt es, finde ich, für einen politischen Befreiungskampf auch irgendwo zu respektieren in seiner symbolischen Bedeutung. Und als weiße Person, wer da jetzt immer noch drauf besteht, Dreadlocks tragen zu müssen, hat halt den Schuss nicht gehört. Und wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass entsprechend in den jeweiligen antirassistischen politischen Zirkeln das auf Kritik stößt. Und wie ich finde, auch berechtigte Kritik. Ja. Gut, zweites Beispiel, was er in seinem Vortrag bringt, ist folgendes.
Und in Google gab es einen Mitarbeiter, der gefeuert wurde, weil er ein Memo verfasst hat, wo er Diversitätstrainings in Frage gestellt hat und gesagt hat, es gibt ja hier auch Forschung zu Geschlechterunterschieden, vielleicht können die auch Ungleichheit erklären. Das hat gereicht, dass sich Arbeitskolleginnen halt verletzt gefühlt haben und dann Google ihn entlassen hat.
So, diese Interpretation dieses Vorfalls von 2017 übrigens schon von James Damore oder Damore oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ist auch wieder ein interessantes Framing, was er hier vornimmt. Denn das war halt eben so ein Manifest, eigentlich nur als internes Memo gedacht, was dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das Memo war in vielen Punkten, wie ich finde, falsch. Und die feministische Unbildung des Autors, ja, spricht Bände. Aber ich finde, in einer Gesellschaft, die Meinungsfreiheit auf ihre Fahnen schreibt, muss auch dieses Maß an feministischer Unbildung zumindest diskutierbar sein. Er schiebt diese Form von Canceling, aber auf eine Cancel Culture, weil sich ein paar Leute betroffen oder verletzt gefühlt haben von diesem Memo. Er ist aber unwillig, das Ganze in dem Kontext einer Firmenpolitik zu sehen, die etwas anderes möchte als das, was er davor gesagt hat, nämlich bei einer Fridays for Future Demo. Denn bei einem aktivistischen Kontext geht es darum, politische Räume zu schaffen, in denen sich Leute sicher fühlen, um eben auch sich in ihrer Verletzlichkeit und in ihrem Status als Minderheit oder so zu zeigen und sichtbar zu machen und an die Öffentlichkeit zu gehen, um da zu stehen und für ihre Rechte zu kämpfen. Das macht sie auf eine besondere Weise verletzlich. Deswegen finde ich es wichtig, dass auch in politischen Bewegungen der besondere Status von marginalisierten Gruppen berücksichtigt wird. Bei Google geht es aber primär als Unternehmen darum, Geschäfte zu machen, Profite zu erwirtschaften. Google hat sehr wenig Interesse daran, eine politische Agenda durchzudrücken, wenn es nicht ihren Geschäftsinteressen dient. Das heißt, eine Form von aktivistischer Wokeness, die vielleicht politisch begründet liegt, ist grundsätzlich und immer zu unterscheiden von einer unternehmerischen Wokeness, hinter der ökonomische Gründe liegen. Ich meine, man sieht es ja jetzt gerade, also der Rollback in den USA ist ja maßgeblich, wenn man 2025 einen Vortrag hält über Wokeness und dann Google nimmt, wo jetzt gerade diese ganzen Tech-Companies ihre Diversity-Programme in einer Sekunde eingestampft haben. Also da muss man sich doch fragen, ja, wie viel von dieser Cancel Culture, die er da benennt, ist jetzt wirklich politisch begründet und wo geht es einfach nur darum, dass man ein gutes Image haben möchte. Es ist für Google de facto leichter, einen Typen rauszuwerfen, als wirklich strukturelle Veränderungen vorzunehmen, die Minderheiten in ihrem Laden helfen. So. Image-Schaden ist ein riesiges Problem für ein Unternehmen wie Google. Das müssen sie schnell beheben. Was hat das mit Wokeness zu tun? Ich würde sagen, relativ wenig. So. Also da sehe ich irgendwie nicht, wie er jetzt klar machen möchte, dass Wokeness genau nur so funktioniert. Über Ausschlüsse. So, bei dem einen gibt es gewichtige politische Gründe, bei dem anderen ökonomische Gründe. Die will er aber einfach so nicht sehen, sondern das ist für ihn nur eine Form von politischer Kultur. Ich meine, Google könnte ja auch sagen, wenn wir wirklich Leuten helfen wollen, dann fangen wir jetzt an, unsere schlecht bezahlten Clickworker im globalen Süden besser zu bezahlen, Gewerkschaften zuzulassen, nicht alles outzusourcen oder so. Das machen sie alles nicht. Sie sagen dann einfach, oh, wir sind so super divers und wir werfen jetzt unseren Mitarbeiter raus. Ja, das ist halt easy game. Na gut. Die inhaltlichen Einwände, die Warnan in seinem Vortrag hat, sind 5 an der Zahl. Ich gehe die nicht ganz so systematisch durch, aber der erste, den würde ich gerne einspielen, da ist nämlich gleich schon ein freudscher Versprecher, der bedeutsam ist. Nämlich geht er so.
Was ist mit der Ungerechtigkeit?
Also er hat eine Folie, auf der steht, was ist mit der Ungleichheit? Und sagt, was ist mit der Ungerechtigkeit?
Ungleichheit. Also Ungleichheit sehen wir überall. Also wenn man in Führungspositionen schaut, es sind tendenziell Männer, es sind tendenziell weiße Personen. Und wenn man hier schaut, ich glaube, ich bin die einzige Person mit einer nicht weißen Hautfarbe. Ist das jetzt Rassismus?
Genau. Ist es jetzt Rassismus, wenn er die einzige nicht weiße Person in einem Raum ist? Da würden jetzt die meisten Leute sagen, nein. Also warum sollte das rassistisch sein, dass er einfach in einem Raum ist und einen Vortrag hält und halt zufällig niemand da ist, der auch eine dunkle Hautfarbe hat? So. Klar, könnte man sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der wie viel Prozent Migra ist? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall könnte man sagen, ja, statistisch gesehen müssten da wenigstens ein paar Leute sitzen. Das könnte ein Grund für Rassismus sein. Aber was er jetzt hier benennt, ist ja eigentlich nur einen einfachen Unterschied. So. Er hat eine dunkle Hautfarbe und der Rest in dem Publikum hat einfach eine helle Hautfarbe. So. Dass das natürlich ein bisschen albern ist, aus jeder Ungleichheit eine Ungerechtigkeit zu machen, sollte ja klar sein. Wenn er jetzt so tut, dass die Woken die Überzeugung hätten, dass jede Ungleichheit eine Ungerechtigkeit ist, dann kommt das meiner Ansicht nach sehr, sehr stark darauf an, was man unter dem Begriff ungleich versteht. Denn was er tut mit diesem Beispiel, naja, ich bin jetzt hier die einzige nicht weiße Person im Raum, so, was ist daran schlimm? Er benennt einen rein deskriptiven Unterschied. Er hätte uns auch sagen können, ja, ich bin der einzige Linkshänder hier im Raum, ihr seid alle Rechtshänder. Ist das ungerecht? Nein, ist es nicht. Hier wird einfach nur ein ganz einfacher Unterschied benannt. Also das im Sinne von Ungleichheit. Aber Ungleichheit muss ja nicht nur einen deskriptiven Unterschied bedeuten, sondern kann auch normativ, also ethisch aufgeladen, bedeuten, dass keine Gleichberechtigung herrscht. Denn wenn ein Unterschied in der Bevölkerung, zum Beispiel zwischen Rechts- und Linkshändern oder zwischen Männern und Frauen, aufgeladen wird mit bestimmten Privilegien, mit bestimmten Freiheiten, mit bestimmten Rechten oder der Einschränkung von Freiheiten, der Einschränkung von Rechten, der Einschränkung von Privilegien, dann kommen wir ja dazu, dass diese Ungleichheit auch eine Ungerechtigkeit wird, weil nicht mehr die Gleichberechtigung herrscht. Also wenn er sagt, ist jede Gleichheit eine Ungerechtigkeit, ist jede Ungleichheit eine Ungerechtigkeit, dann würde man sagen, nein. Aber wenn er sagen würde, ist jede Ungleichberechtigung eine Ungerechtigkeit, dann würde man schon sagen, ja, macht schon irgendwie Sinn. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt unter Ungleichheit eigentlich versteht. Gut, wir fahren fort.
Und da gibt es verschiedene Studien, die versucht haben, das zu testen. Und die Studien haben das folgendermaßen gemacht. Die haben eine Bewerbung geschrieben für offene Jobpositionen und haben dieselbe Bewerbung genommen und einmal den Namen einer Frau und einmal den Namen von einem Mann, um dann zu schauen, wie viele Antworten gibt es. Und da gab es eine Studie, die gemacht wurde, die dann gesehen hat, okay, Männer haben mehr Antworten bekommen. Das wäre Diskriminierung. Als Frau einfach nur mit dem Namen bekommt man weniger Antworten. Problem ist nur, eine Forschergruppe hat versucht, das zu replizieren mit einer größeren Stichprobe und die hat dann gefunden, dass Frauen bevorzugt werden. Was stimmt jetzt? Das Schöne in der Wissenschaft ist, dass man sich ja wirklich auch Arbeiten macht. Und wenn man viele Studien macht, kann man irgendwann auch Meta-Analysen machen. Und Meta-Analysen, das sind Analysen, wo man die Effekte, die man in unterschiedlichen Studien gefunden hat, alle zusammen komprimiert in einer Effektgröße, um dann zu schauen, wie stark ein Effekt tatsächlich ist. Und hier sieht man in einer Meta-Analyse, dass es vor 2009 tatsächlich Diskriminierung gab, dass in männertypischen Berufen Männer bevorzugt wurden. Aber nach 2009 sehen wir keine Diskriminierung. Und wenn wir Diskriminierung sehen, dann gegenüber Frauen gegenüber Männern in frauentypischen Berufen.
So. Diese Studie habe ich mir angeschaut und bin ja erstmal froh, dass sie existiert. Also was er da am Anfang anspricht, dass eine Studie gemacht wurde, die aber nicht wiederholt werden konnte, weist aber etwas hin, was in der gerade psychologischen Forschung als Replikationskrise problematisiert worden ist. Nämlich die Tatsache, also das war vor ein paar Jahren, war das so ein richtig riesiges Ding und ist es eigentlich immer noch, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse in der Psychologie, die auf Papern basieren, wo Experimente gemacht worden sind, in Studien, die versucht haben, mit genau demselben experimentellen Design, mit genau denselben Auswertungsmethoden, einfach keinen Effekt festgestellt haben. Das heißt, die Studie konnte nicht repliziert werden. Und das ist deswegen nochmal ein doppeltes Problem, weil Studien, die kein Ergebnis haben, auch eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, veröffentlicht zu werden. Weil einfach selten Leute Bock haben, irgendwie ein Journal zu lesen, wo halt rauskommt, dass nichts bei rauskommt. Deswegen gab es eine starke Verzerrung hin zu Studien, die entweder Ergebnisse rausbekommen haben, wo eigentlich keine zu sehen sind, weil andere Studien, die das ähnlich versucht haben, einfach keine Effekte zeigen konnten. Und eben Replikationen sind auch etwas, was einfach nicht so fancy ist, wo man jetzt irgendwie keine neuen Erkenntnisse hat, sondern einfach nur, sag ich mal, alte Brötchen nochmal versucht aufzubacken und zu schauen, ob es halt passt. Deswegen ist es ein wichtiger Punkt, den er nennt. Deswegen bin ich froh, dass es Studien und auch Replikationsstudien gibt. Und ich bin auch froh, dass es Metastudien gibt, die versucht, diese Studienlage dann zu aggregieren und zusammenzufassen. Aber man muss bei dieser Art von Studien auch ein bisschen vorsichtig sein. In dem Sinne, als dass sie natürlich versuchen, große Datenmengen in einen Topf zu werfen und zu schauen, gibt es einen Effekt oder gibt es keinen. Denn die Unterschiede, die entstehen können, wenn man ein bisschen feiner hinschaut, die können dann auch einfach ein bisschen hinten runterfallen, weil es bei der Metastudie vielleicht auch um andere Sachen geht und nicht so um so eine krasse Tiefenanalyse der Daten, sondern erstmal zu schauen, finden die verschiedenen Studien, die wir hier auswerten, einen ähnlichen Effekt, der in eine ähnliche Richtung geht. Denn ich habe eine andere Studie gefunden, genau zur selben Zeit, auch eine Metastudie, die auch versucht, diese Geschlechterunterschiede bei Bewerbungen zu finden, also wie oft es da zu einem ersten Rückruf bei einem Telefonat kommt. Und auch die sagt, es gibt overall gesehen, also in der Gesamtstichprobe, keine Geschlechterdifferenz. Und das ist ja auch erstmal was man feiern kann als Fortschritt. Also wenn man sieht, dass bis 2009 eine Diskriminierung in dieser Hinsicht herrschte und seitdem nicht mehr, dann ist das unzweifelhaft gut. So, Punkt. Aber, und das ist eben die zweite Metastudie, die auch in den Shownotes, wie gesagt, verlinkt ist, wenn man da hinschaut, und das haben die gemacht, und guckt sich an, wie das aussieht mit höher oder niedriger bezahlten Berufen, auf denen sich Männer oder Frauen bewerben, dann sieht man plötzlich wieder Genderunterschiede bei den Berufen, wo es um höheren Lohn geht. Das heißt, dieser Genderunterschied ist in der Gesamtheit vielleicht verschwunden, aber wenn man genau hinschaut, nicht ganz. Der zweite Punkt ist, den Warnern außer Acht lässt, und das ist auch etwas, was die Autorinnen der Studie, die ihr selbst zitiert, sogar sagen in ihren Limitationen, in ihrem Paper, dass es in ihrer Untersuchung ausschließlich nur darum ging, wie Bewerbungen verschickt werden, anonym, also mit verschiedenen Namen, und wie viele Rückrufe bekommen. Aber dass die Benachteiligungen, die insbesondere Frauen auf dem Arbeitsmarkt erfahren, ja erst danach kommen, wenn sie den Job vielleicht bekommen oder eben nicht bekommen. Also diese Studie sagen ja nichts darüber aus, ob die Frau den Job auch im Endeffekt erhält. Ja? Sie sagen ja sogar, also die Autoren der Studie, dass es viele Firmen gibt, die entsprechende Programme aufgesetzt haben, um Quoten festzulegen, wie sie ihre BewerberInnen zurückrufen, damit eine gewisse Gleichheit herrscht. Aber genau die Frage, ob sie den Job bekommen, die Frauen, ob sie Lohnsteigerungen in demselben Maße erhalten, ob sie zu höheren Positionen befördert werden, wie sich eine Mutterschaft, eine geplante Mutterschaft, eine gewollte Mutterschaft und so weiter auswirkt, ob sie in ihren Bewerbungsgesprächen nach Mutterschaft gefragt werden, was übrigens verboten ist und wo sie auch lügen dürfen, ohne dass das ein Problem wäre. Das wird nicht untersucht und das wird von Warnert in dem Vortrag auch unterschlagen. Also diese ganzen Punkte, wo Frauen de facto sehr stark benachteiligt werden, finden hier keinen Eingang. Das heißt, das kann nur ein Parameter unter vielen sein. Und wenn es um den Unterschied von Männern und Frauen geht, fährt Warnert fort, da geht es auch um charakterliche Unterschiede, die im Endeffekt auch die Berufswahl beeinflussen. Und da hat er uns Folgendes mitzuteilen.
Es gibt selten solche Effekte in psychologischen Variablen, wo es so einen starken Unterschied gibt. Das ist tatsächlich so die realen Unterschiede. Es gibt eine.
Also er spricht davon, ob Frauen oder Männer sich mehr oder weniger für soziale Themen interessieren.
Überlappung, aber ein Großteil von den Frauen interessiert sich eher für soziale Sachen. Und das spiegelt sich auch in der Berufswahl wider, dass Frauen dann eher soziale Berufe wählen oder soziale Ausbildungsberufe oder Studiengänge. Und damit kann man dann auch den Großteil vom Gender Pay Gap erklären. Gleichzeitig ist es auch so, dass...
Also man kann ihn erklären, weil soziale Berufe niedrigere Einkommen generieren als technische Berufe.
Dass Frauen sich eher dazu entscheiden, wenn das erste Kind ist, dann zu Hause zu bleiben und danach eher Teilzeit zu arbeiten. All das kommt zusammen, um halt diese Ungleichheit zu erklären.
Ja, der berühmte Gender Pay Gap liegt in Deutschland momentan bei 16%, dümpelt auch seit vielen, vielen Jahren so ungefähr darauf rum. Und zusätzlich zu diesem Gender Pay Gap, den man einen unbereinigten Gender Pay Gap nennt, gibt es auch noch den bereinigten Gender Pay Gap. Auch das ist etwas, was seit vielen, vielen, vielen Jahren gang und gäbe ist, das immer wieder darauf hinzuweisen, wo man all diese Faktoren mit Teilzeit, mit schlechter Bezahlung, sozialen Berufen und so weiter rausnimmt und sagt, wir vergleichen jetzt nur Männer und Frauen in ähnlichen Positionen, also die beide Teilzeit arbeiten, die beide in sozialen Berufen arbeiten und so weiter. Und dann ist der Gender Pay Gap bereinigt und diese Faktoren immer noch bei 6%. Und auch das müsste man, wie ich finde, als Warnern und Wissenschaftskommunikator und so weiter, auf jeden Fall erklären. Und dann sagt er im zweiten Punkt, naja, und dann entscheiden sich Frauen halt öfter, wenn sie ein Kind bekommen, für Teilzeit. Und diese Entscheidung klingt so, als ob sie es halt machen, weil es einfach ihren Präferenzen entspricht. Weil er am Anfang gesagt hat, es gibt sehr große messbare Unterschiede in dem Interesse von Frauen und Männern, was so soziale Dinge angeht. Und Kindererziehung ist immer sehr sozial, deswegen haben da Frauen mehr Bock drauf. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Gender Pay Gap, wie das Statistische Bundesamt uns mitteilt, bereinigt bei 6% liegt, heißt das bei einem deutschen Medianeinkommen von 52.000 Euro brutto, dass das im Jahr 3.000 Euro weniger sind, die diese Familie halt als verfügbares Einkommen hat, also brutto. Das ist ja ein finanzieller Anreiz, den Frauen haben, zu Hause zu bleiben. Ja? Und nicht, dass es jetzt so ist, dass sie das einfach so wollen, weil es halt in ihrem Interesse liegt. Und wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass die verheiratet sind, das Pärchen, und es ein Ehegattensplitting gibt, das heißt, wenn große Einkommensunterschiede sind, gibt es da steuerliche Vorteile, ja, dann ist es ja doppelt sinnvoll für eine Frau, die im Schnitt weniger verdient, zu Hause zu bleiben, um sich um die Kinder zu sorgen. Also das ist ja nicht nur eine freie Entscheidung, das ist eine ökonomische Entscheidung, die auf bestimmten, sowohl auf Gesetzen basiert, im Sinne des Ehegattensplittings, als auch auf einem Gender Pay Gap, der sich eben nicht nur durch Teilzeit und soziale Berufe erklären lässt, nämlich den bereinigten von 6%. So, das müsste man ja alles noch mit bedenken. Und dann gibt es noch einen weiteren Kritikpunkt, den ich von der Feministin Theresa Bücker in ihrem übrigens hervorragenden Buch Alle Zeit mitbekommen habe, dass diese Faktoren, die man rausrechnet, um von dem unbereinigten Gender Pay Gap zu einem bereinigten Gender Pay Gap zu kommen, also vor allem die Teilzeit, die Kinderbetreuung und so weiter, dass diese Faktoren ja auch zurückgeführt werden können, unter Umständen, auf eine patriarchal geprägte Gesellschaft. So, dass Frauen mit einer Erwartungshaltung konfrontiert werden, sich auf jeden Fall um die Kinder zu kümmern. Weil wenn sie das nicht machen, sind sie eine schlechte Mutter oder nur irgendwie eine schnöde Karrierefrau, die an nichts anderes denkt als an die Knete. Während es bei Männern eine Form von Statusgewinn ist. Also auch hier könnte man sagen, dass dieser Druck, der auf Frauen lastet, der dazu führt, dass sie diese Entscheidungen treffen, dass der in Effekt einer patriarchalen Gesellschaft ist. So. Das müsste man auch alles noch mit bedenken, wird aber nicht gemacht. Gut, wir springen weiter im Vortrag. Es geht jetzt um die rassistische Benachteiligung. Jetzt war ja gerade ein bisschen Sexismus der Punkt. Und jetzt geht es um die rassistische Benachteiligung im Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Und er redet darüber, wie diese Benachteiligung unter Umständen verschwinden kann.
Es gab Studien, die haben Bewerbungen verschickt, aber dann auch reingeschrieben, welchen Beruf die Leute haben. Und da konnte man sehen, wenn man einen Beruf hat mit einem hohen sozialen Status, dann ist die Diskriminierung verschwunden. Man sieht auch, dass wenn man eine Wohnungsbewerbung hat und dann per Telefon spricht und einen türkischen Namen hat, aber akzentfrei Deutsch spricht, dass die Diskriminierung auch verschwindet. In den Staaten hat man auch diese auch fiktive Bewerbung verschickt, aber statt einfach nur Namen zu nehmen von Afroamerikanern, haben sie Namen genommen, die nicht mit einer bestimmten sozialen Schicht in Zusammenhang gebracht werden. So wie Kevin und Chantal nach einer bestimmten sozialen Schicht klingen, gibt es da auch bestimmte Namen. Und wenn man das außen vor lässt, findet man auch keine Diskriminierung. Also das war...
So, jetzt kommt es zum ganz wichtigen Punkt, genau zuhören.
Was die Forschung aktuell von ausgeht, ist, dass es Diskriminierung gibt, aber nur, wenn es nicht genug Informationen gibt. Also wenn Leute die Informationen haben, dass er irgendwie einen guten Job hat, dann gibt es keine Diskriminierung. Wenn die Informationen fehlen, dann gibt es statistische Verzerrungen.
Tja, dann gibt es statistische Verzerrungen. Also das ist auf jeden Fall die wildeste Definition von Rassismus, die ich seit einer Weile erfahren habe. Denn er sagt ja in diesem Punkt ganz deutlich, dass... Was Rassismus eigentlich ist, ist nur ein Informationsdefizit. Das ist eine statistische Verzerrung. Das ist ja interessant. Also, wenn Leute nur genügend Informationen hätten, dann wären sie auch nicht rassistisch. Und deswegen, weil es ja nur ein Informationsdefizit ist, kann es kein Rassismus sein. Es ist ja bloß einfach nur ein Mangel an guter Aufklärung. Und ich denke mir so, okay, stopp. Wenn ich jetzt mich bewerbe und nicht perfekt Deutsch spreche, dann macht das nichts an meinem Einkommen, dann macht das nichts an meinem Wert als Mensch, dann macht das nichts an meiner Qualität als Person. Aber der andere Mensch, der mir die Wohnung oder die Arbeit für mich ausgeben möchte, hat halt zu wenig Infos und deswegen behandelt er mich schlechter. Also ich bin weniger wert, wenn ich Deutsch spreche und das ist für ihn dann nicht rassistisch. Aber das heißt ja eigentlich, dass die Lücke, die dieses Informationsdefizit aufreißt, gefüllt wird mit was? Ja doch nicht mit gar nichts und neutralen Annahmen, sondern das ist genau der Ort, an dem Rassismus stattfindet. Ich meine, die Leute, die eine Informationslücke haben, könnten ja auch einfach nachfragen. So, dann müssten sie auch keine Rassisten sein. So, es ist ganz einfach. Also, wenn du ein Informationsdefizit hast, fragst du nach. Aber wenn du das Informationsdefizit mit einem rassistischen Stereotyp füllst, dann bist du halt de facto rassistisch. Das ist doch jetzt hier keine Rocket Science. Und wenn man das aber diese Vorstellung von Warnern so bis ans Ende denkt, dass das ja kein Rassismus sein kann, was ja hier nur um statistische Interferenz geht, also wirklich Ableiten von gewissen Wahrscheinlichkeiten, dass es so wäre und so weiter und es deswegen kein Rassismus sein könnte, ja dann erklärt sich Rassismus gewissermaßen durch sich selbst. Also wenn wir jetzt eine Gruppe haben, die strukturell unterdrückt wird, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich ja sagen, also die zum Beispiel im Schnitt ärmer ist als der Rest der Bevölkerung. Dann kann ich jetzt sagen, wenn ich eine Wohnung zu vergeben habe und da kommt ein Individuum an, was ich dieser Gruppe zurechne, ja, diese Person ist wahrscheinlich ärmer als alle anderen und deswegen kriegt sie die Wohnung nicht. Punkt. Ob das so ist, ich könnte auch einfach nachfragen, wie gesagt, mache ich nicht, sondern ich leite einfach nur ab, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit, dass sie ein Merkmal besitzt, was mir nicht passt, was dieses Individuum benachteiligt. Und wenn das alle machen, also alle so ganz rational, nur aufgrund dieser angenommenen Gruppeneigenschaft mit Wahrscheinlichkeiten hantieren, dann werden halt alle Mitglieder dieser Gruppe, dieser Benachteiligten, halt behandelt wie Schmutz. Aber das ist nicht Rassismus, das ist dann einfach nur vernünftig. Oder wie? Also mit dieser Definition von Rassismus kommen wir überhaupt nicht weiter. Wir können überhaupt nicht mehr benennen, was überhaupt noch rassistisch ist, weil man immer sagen könnte, ja, was ich hier mache, ist doch einfach nur ein vernünftiges Ableiten von Statistik. Also, finde ich, geht gar nicht. Gut, er redet dann weiter von Schule und sagt auch da, dass Migrationshintergrund kein Grund zur Diskriminierung ist, weil wenn man sich anschaut, wie Kids mit einem Migrationshintergrund halt bevor oder benachteiligt werden, wenn sie perfekt Deutsch sprechen und wenn sie einen gewissen sozioökonomischen Status haben, dann kann man keine Effekte mehr feststellen. Das heißt, türkisch-deutsche Kinder aus gutem Hause, die fehlerfrei halt Deutsch sprechen, die sind genauso gestellt, wie wenn es jetzt Kinder sind aus, also klassisch deutschen Haushalten. Ja, aber der niedrige soziale Status und, also sozioökonomische Status, Entschuldigung, und die niedrigen Sprachkenntnisse sind halt in der Regel mit Familien, die Migrationsgeschichte haben, verknüpft und korreliert. Und wenn ein Staat oder eine Gesellschaft keine ordentlichen Maßnahmen erlässt, um diesen Kindern mit ihren Sprachbarrieren oder mit ihren wenigen Möglichkeiten, also einfach finanziell sowas wie Hausaufgabenbetreuung oder so zu leisten, wenn diese Maßnahmen nicht getroffen werden, dann scheint es ja so zu sein, dass der Gesellschaft diese Kinder am Arsch vorbeigehen. Und das ist für mich der, also gerade Sinnbild einer rassistischen oder klassistischen Gesellschaft. Man, weiß ich nicht, braucht halt mehr migrantische Niedriglöhner oder so. Deswegen schert man sich nicht um ihr Schicksal. Also nur zu sagen, dass Migration jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt ist, heißt ja nicht, dass deswegen Migration kein Problem ist oder die Klassenherkunft. Also da weiß ich jetzt nicht, was er uns genau mitteilen möchte. Also ich meine, ich bin ja froh, dass Kinder, wenn sie gut Deutsch sprechen und praktisch das entsprechende Haushaltseinkommen haben, dass die im Gegensatz zu ihren deutsch-deutschen KlassenkameradInnen keine Benachteiligung haben. Ja, ist ja gut. Aber wie gesagt, der Migrationsstatus ist oft verknüpft mit schlechten Sprachkenntnissen und einem niedrigen sozioökonomischen Status. Und das ist ja da, wo die Politik ansetzen muss. Aber gut. Ja. Wir springen weiter. Denn jetzt möchte er da, also er bleibt weiterhin wieder bei Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Und diesmal geht es aber um gewisse Charaktereigenschaften. Das greift nochmal so ein bisschen auf diese Unterschiede bei der Berufswahl. Und
also wenn wir erwarten würden, dass Feminismus dazu beiträgt, dass Frauen das tun, was sie wollen, dann müsste man erwarten, dass in den Ländern, wo es mehr Gleichstellung gibt, dass dann die Unterschiede geringer werden zwischen Männern und Frauen. Dass dann Frauen dann eher soziale Sachen verfolgen. Aber was wir tatsächlich dann sehen, wenn wir uns die Daten anschauen, ist, dass es andersrum ist. Je gleichgestellter ein Land ist, desto größer sind die Geschlechterunterschiede. Das mag sehr paradox wirken, aber die Erklärung ist sehr naheliegend. Also in den Ländern, wo es mehr Gleichstellung gibt, ist die wirtschaftliche Situation auch besser, sodass man auch freier entscheiden kann, was man tun möchte. Und tatsächlich ist das so, dass wenn in den Ländern, wo Personen freier entscheiden können, was sie tun wollen, dann entscheiden sich Frauen eher für soziale Berufe.
Ja, diese beiden Studien, die da zitiert werden, sind wirklich super interessant, die also einen Zusammenhang herstellen zwischen bestimmten Charaktereigenschaften, die typischerweise männlich oder weiblich sind, und dem ökonomischen Status eines Landes. Und in beiden Studien kann übereinstimmend festgestellt werden, eben die reicheren Länder haben auch einen größeren Geschlechterunterschied. Das ist das, was die Daten zeigen. Das, was Warnmann aber macht, ist eine Interpretation dieser Daten, indem er sagt, je reicher diese Länder sind, desto mehr zeigen sich die Geschlechterunterschiede, denn die Leute können freier entscheiden, was sie tun. An sich ist an dieser Hypothese, die er da aufstellt, nichts auszusetzen. Also es hat ja was für sich. Normalerweise sagen wir ja, bei Stereotypen ist es so, sie kontrollieren ein Verhalten, sie sanktionieren jede Form von Abweichung davon und so kommen die zustande. Und bei ihm, oder also auf Grundlage dieser von den Studien festgestellten Daten, dreht das Ganze um und sagt, nee, ist genau andersrum. Die generelle oder die tendenzielle Armut von Gesellschaften führt dazu, dass sie sehr starken Sachzwängen unterworfen sind und die starke Ungleichheit in Ländern eben auch. Das heißt, wenn Länder reicher sind, wenn die Geschlechter auch ökonomisch gesehen gleicher gestellt sind, dann können Menschen freier entscheiden, was sie tun, und deswegen zeigen sich dann die natürlichen und eigentlichen Unterschiede. Aber diese Länder, die da festgestellt worden sind, wo die Unterschiede sehr stark sind, sind ja nicht irgendwelche Länder. Das heißt, also oder Reichtum oder Gleichstellung von Gesellschaften, was Geschlechter angeht, das ist ja nichts, was irgendwie einfach ausgewürfelt wird und dann sieht man in wie so spieltheoretisch, wo sich welches Verhalten von Männern und Frauen zeigt, sondern die reichen Länder sind reiche Länder des Westens. Und der Westen ist nun mal ein Ort, also ein kultureller Raum, der insbesondere im 19. Jahrhundert die sehr, sehr strikte Geschlechtertrennung, dieses Bild von der Frau als Hausfrau und als Mutter geprägt hat und der zu diesen Zeiten dieses Geschlechterbild auch mit kolonialer Gewalt in der Welt verbreitet hat. So. Die Autorinnen der Studien, die er zitiert, sagen ja sogar selber, dass sie nicht wissen, woher dieser Unterschied kommt. Es könnten evolutionsbiologische Gründe eine Rolle spielen. Das wäre jetzt eher die Seite von Warnern, der sagt, das ist angeboren, das ist natürlich. Wenn wir uns dieser äußeren Zwänge entledigen, dann kommt diese Natur des Menschen oder der Geschlechter zum Vorschein. Aber es könnten auch soziale Rollen sein, die eben auf bestimmten alten Traditionen und Mustern beruhen, dass es eben eine Ideologie ist, die Männer und Frauen da reinbringt. Das betrifft westliche Kulturen, weil diese Ideologie daher kommt. Und deswegen sieht man auch in den reichen Ländern, die eben westliche Länder sind, dass sich diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern so einstellen. Wie gesagt, auch ich weiß nicht, ob das so ist. Ich kann das nur theoretisieren. Aber es gehört, wie ich finde, zu einer ordentlichen Wissenschaftskommunikation dazu, diese Form von Einschränkungen zumindest mit zu nennen oder mit zu bedenken. Bei ihm ist es aber völlig klar, dass das Erheben von Daten mit einer Interpretation einhergeht, die ja auch als Studienergebnis vorstellt, obwohl die Studienleute selber sagen, die WissenschaftlerInnen, die die Studie durchgeführt haben, dass sie das so nicht schließen können. Gut. Oh, we go to the next. Es geht um das Thema Mikroaggressionen. Und da sagt er, ja, also Mikroaggressionen ist ja auch ein großes Thema bei den Woken und so, aber nicht jede Ungleichheit ist verletzend. Das kann man so nicht sagen. Man muss natürlich ein bisschen schauen, so mit welcher Motivation wurde das gesagt. Aber klar, an diesen Mikroaggressionen können wir schon ablesen, dass es gewisse Fallen gibt, die unser Gehirn tappen kann. Und da wird er ja fast selbstkritisch, würde ich sagen. Und das wollen wir uns kurz anhören, was er da genau zu sagen hat.
An der Stelle ist, denke ich, wichtig zu betonen, dass solche Effekte kein Grund sind, zu pauschalisieren. Und das sollte selbstverständlich sein. Und da ist es auch so, dass unser Gehirn dazu neigt, schnell zu generalisieren. Sobald man Einzelfälle sieht von zum Beispiel Kriminalität bei Ausländern, da neigt man dazu zu denken, dass tendenziell die meisten so sind. Und das ist etwas, was auch fatal ist. So, wir haben die Neigung zur Generalisierung und auch zur Katastrophisierung. Dass man schnell auch das Schlimmste befürchtet, dass man sofort bei Migration sofort die Sorge hat, dass Deutschland sich abschafft. So, das sind alles Mechanismen, wo unser Gehirn Verzerrungen hat. Und wir neigen auch zu Schwarz-Weiß-Denken, dass man Eigengruppe denkt und Fremdgruppe. Also da ist es für mich auch wichtig, das zu betonen, dass es einerseits diese Fakten gibt, aber was man aus den Fakten jetzt irgendwie schließt, da muss man auch aufpassen, dass man nicht verzerrt ist.
Ja, dann würde ich sagen, habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist genau das, was ich auch sagen würde und wo ich mir aber wünschen würde, dass du diese Erkenntnis dann auch auf deine Inhalte anwendest. Weil du hast jetzt wieder zweimal irgendwie von Verzerrung gesprochen, die stattfindet. Und ich würde sagen, ja genau, du hast ja korrekt festgestellt, so, es kann eine Diskriminierung sein, wenn diese Form von Generalisierung, Katastrophisierung und Schwarz-Weiß-Denken halt passiert. Das heißt, da sind wir wieder bei dieser Informationslücke, wenn wir die sexistisch oder rassistisch auffüllen, weil wir einfach die andere Person nicht kennen und sie einfach nur von außen sehen und wahrnehmen und sie einer gewissen Gruppe zuordnen, dann ist ja das genau das Wesen von Stereotypie oder von Diskriminierung, dass wir dazu neigen, aufgrund nur dieser äußerlichen Merkmale zu generalisieren, zu katastrophisieren und schwarz-weiß zu denken. Also, er widerspricht sich gewissermaßen selber oder wendet diese Erkenntnis nicht auf das an, was er gerade eben gesagt hat. Ich wollte zu den Mikroaggressionen noch sagen, dass ich mir da auch manchmal wünschen würde, einen etwas anderen Fokus zu haben. Also ich finde Mikroaggression auch nicht immer das, eigentlich nicht den richtigen Begriff. Ich würde eher von Mikroverletzungen sprechen oder eher von Mikrotraumata oder möglichen Mikrotraumata. In dem Sinne, als dass Mikroaggression ja sehr täterfokussiert ist. Also im Sinne von, man unterstellt der anderen Person, dass sie eine Art von aggressivem Impuls hat und dass deswegen Mikroaggression ist. Das ist in der Tat falsch. Also da muss man auch darauf hinweisen, nicht an Leute, die, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen fragen, woher kommst du oder so, sind in dieser Weise aggressiv. Aber es ist für die Verletzung, die das bei einer Person bewirken kann, irrelevant, ob die Motivation dahinter eine Aggression war oder nicht, ob es harmlos gemeint war oder nicht. Sondern dadurch, dass immer wieder diese Infragestellung kommt, immer wieder dieses Erklären, immer dieses Rechtfertigen. Das kann einen Druck, einen Stress oder noch eine Verletzung verursachen, die als eine Anhäufung von Mikrotraumata auf Dauer auch traumatisieren kann. So, deswegen finde ich da eine Begriffskritik durchaus wichtig, aber nicht in der Art und Weise, wie das Warnern macht. Er geht dann weiter und spricht von Diversity-Programmen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Punkte, wo wir relativ einer Meinung sind, in dem Sinne, dass er verschiedene Studien zitiert, die einen geringen Effekt von Diversity-Maßnahmen feststellen, dass eben nicht klar ist, ob das Geld, was dafür ausgegeben wird, wirklich so sinnvoll eingesetzt wird. Und das ist ja auch wirklich was, was man bedenken soll. Ich meine, ich bin selber in der Bildungsarbeit aktiv. Das heißt, auch ich glaube gewissermaßen an die Macht von guten Argumenten und von Theorien und so. Aber klar, und das sagt er auch in dem Vortrag, Diversity-Programme sind vor allem für die Leute hilfreich oder bringen die Leute stärker voran, die ohnehin daran interessiert sind, die ohnehin gewisse Diversity-Ideale bereits leben oder leben wollen. Aber die, die dem Ablehnen gegenüberstehen, die erreicht man damit in der Regel nicht. Es kann sich sogar noch verstärken. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man benennen muss und wo man auch wirklich kritisch ansetzen muss, was kann man dagegen tun. Ich will nicht damit sagen, dass alle Diversity-Programme Quatsch sind. Es gibt immer gute Leute, die krasse Programme machen, die super Workshops geben, wo wirklich eine Dynamik in Gang gesetzt wird in der Gruppe, wo einfach was passiert, wo auch Leute mitgenommen werden und wirklich langfristig ihre Haltungen ändern können. Aber das ist, glaube ich, relativ stark abhängig von der Person, die diese Diversity-Maßnahmen durchführt. Außerdem, und das habe ich auch in dem Unternehmen die Erfahrung gemacht, für das ich bisher gearbeitet habe, die letzten 4 Jahre, dass die Maßnahmen besonders dann wirksam sind, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenkommen und wirklich in ein Gespräch gehen und ganz konkret aufarbeiten, was findet eigentlich in unserem Laden statt. Und der Effekte von solchen Diversity-Kursen kann auch dann nur wirklich eintreten, wenn ein Unternehmen dahinter steht, die bereit sind, diese Problematisierungen, die in diesen Diversity-Schulungen, Workshops aufgeworfen worden sind, umzusetzen in reale Veränderungen des Unternehmens, also wirklich in strukturelle Anpassungen, damit sowas nicht wieder vorkommt. Und dann sind Diversity-Programme auch sinnvoll. Aber in allermeisten Fällen sind Diversity-Programme halt eben einfach nur Feigenblätter für Unternehmen, die die Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen ihrer Workforce halt beiseite schieben wollen, lieber ein paar Diversity-Kurse reinklatschen, das ist halt billiger und am Ende noch sagen können, wenn es zu Klagen kommt wegen Rassismus und Sexismus am Arbeitsplatz, ja, wir machen doch hier schon den kunterbunten Kurs, schaut doch mal hier unser Fortbildungsprogramm an, da ist doch alles drin. So, dann hat man eine rechtliche Absicherung, dass das Unternehmen ja schon sehr viel macht für die Gleichstellung, obwohl man eigentlich de facto nur den Kopf in den Sand steckt und ein paar Leute von externen kommen lässt, die einem die Diversity-Feigenblätter an die Lenden kleben. Aber gut, an dieser Stelle will ich vielleicht kurz sagen, wenn wir hier schon bei Leuten sind, die für Geld Sachen machen, ihr könnt meinen Podcast oder meine Arbeit sehr gerne unterstützen auf Patreon, auf PayPal, Steady, Ko-Fi, da bin ich überall vertreten. Und für all die, die sich entscheiden, mich auch monatlich fest zu unterstützen, kann ich sagen, dass es bald Zusatzinhalte geben wird. Ich werde jetzt anfangen mit AMAs, also Ask Me Anything. Ihr könnt gerne Fragen stellen an mich, die ich dann in meinen Sonderfolgen beantworte. Schreibt mir dazu eine Mail an fragole@oleliebel.com und die sammle ich die Fragen und werde sie in der Folge dann durchgehen. Wahrscheinlich werden die so 1,5-2 Stunden dauern, also auch gut Futter. Lohnt sich, da ein monatliches Abo abzuschließen. Zusätzlich dazu, dass ihr einfach meine Arbeit unterstützt, damit ich sie weiterhin werbefrei finanzieren kann. Gut, wir springen zurück zum Vortrag. Warnan geht jetzt auf die Probleme ein, die gesellschaftlich existieren, die er ja auch anerkennt, zum Beispiel fehlende Kita-Plätze, die nicht erlauben, dass man Arbeit und Familie miteinander gut vereinbaren kann. Und er spricht auch an, dass gerade so Migra-Kids, so junge Leute, ein mangelndes soziales Wissen haben, was Ausbildungsplätze angeht. Und das findet er wichtig, dass man das benennt und auch politisch angeht. Aber die Woken, die wollen gar keine Veränderungen in diesem Bereich, denen geht es gar nicht um Politik, denen geht es einfach nur um was anderes und was, das sagt ihr euch am besten selber, und zwar in diesem Clip.
Und der Grund, warum ich auch so stark Wokeness kritisiere, ist, weil Woke-Aktivisten explizit sagen, dass es ihnen nicht um diese Probleme geht. Emilia Rock zum Beispiel, die auch einen Bestseller geschrieben hat, schreibt, die Mehrheit der politischen Maßnahmen, die meist unter der Überschrift Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen, vergrößert das Problem. Anstatt Männern die Pflicht zu nehmen, sorgen sie dafür, dass andere Frauen die Aufgabe erledigen. Das, was hier impliziert wird, ist, dass es ihr gar nicht darum geht, Chancengleichheit zu erzeugen. Es geht nicht darum, dass jeder die Chance hat, das zu tun, was er oder sie möchte, sondern ihr Ziel ist es, für eine Gesellschaft zu sorgen, die am Ende 50-50 ist.
Ja, also an Emilia Rock kann man sicherlich viel kritisieren, aber bei diesem Zitat muss man einfach sagen, Warnan hat es komplett falsch verstanden. Was Emilia Orac hier sagen möchte, ist, dass wenn eine Regierung sagt, wir wollen jetzt Männer und Frauen gleichstellen und deswegen werden wir verschiedene Maßnahmen erleichtern, die es uns ermöglichen, dass die Frauen, die arbeiten wollen, ihre Care-Arbeit auslagern können an Personen, die das für sie erledigen, ja, ob es jetzt Kindererziehung ist oder Altenpflege oder Putzen oder Kochen, ja, dann kann hier von Gleichberechtigung nicht die Rede sein, sondern nur eine Verschiebung. Denn wenn eine Frau befähigt wird, arbeiten zu gehen, indem sie diese Arbeiten outsourced, dann muss ja die Person, die dafür eingestellt wird, diese Arbeiten zu erledigen, weniger verdienen als diese Frau in ihrem Job. Ne? Sonst könnte sie ja nicht, also das wäre ja Quatsch. Also wenn ich jetzt irgendwie 10 Euro verdiene und, also pro Stunde und 12 Euro, also irgendwelche Zahlen, ja, 10 Euro verdiene und 12 Euro zahlen muss an die Person, die dann mir die Aufgaben abnimmt, da gibt es ja keinen Sinn. Ich muss 20, 30, 40, 50 Euro verdienen und der anderen Person halt nur einen 10er zahlen, damit das überhaupt wirtschaftlich einigermaßen Sinn ergibt. Das heißt aber, dass die Person, die da angestellt wird, weniger verdienen muss. Und wer verdient weniger? Gender Pay Gap, ja, oder von mir aus auch rassistische Benachteiligung, Leute, die meistens migrantische Frauen sind. Das nennt man in der feministischen Forschung eine Global Care Chain, die hier im Zusammenhang gebracht wird. Ja, dass also der reiche, weiße Westen anfängt, auch Frauen in die Workforce reinzubringen, aber auf wessen Kosten? Auf die Kosten von vor allem migrantischen Frauen, die angestellt werden als Haushälterin, um die einfachen, in Anführungsstrichen niederen Aufgaben zu erledigen. Das heißt, diese Gleichheit, die hier für eine gewisse bürgerliche, weiße Schicht erreicht wird, geht auf Kosten eines niedrigeren Einkommens, und zwar dauerhaft strukturell, was auch eine niedrigere Vermögensbildung ermöglicht und so weiter, oder nicht, also eine größere Vermögensbildung verunmöglicht, von ärmeren migrantischen Frauen auf der anderen Seite. So, also wenn Warnan jetzt sagt, ja, Emilia Orac will 50-50 absolute Gleichheit um jeden Preis, dann ist das genaue Gegenteil der Fall. Also sie will Gleichheit, aber eben nicht um jeden Preis. Gut, der Satz so. Dann stellt sich Warnan die Frage, warum jetzt überhaupt die Woken zu kritisieren, ja, und auch die Rechten, aber ihm ist es besonders wichtig, Wokeness zu kritisieren und warum gibt er sehr klar zu verstehen, und zwar wie folgt.
Und es gibt einen Hauptgrund, warum ich dieses Thema überhaupt kritisiere. So, ich habe all das gerade nur erwähnt, um das einmal zu erklären, dass ich mich auch mit den Annahmen auseinandergesetzt habe, aber das größte Problem, was ich habe, ist, dass Wokeness die mentale Gesundheit belastet. Diese Sichtweise, was diese Woke-Sichtweise ausmacht, ist im Grunde das Gegenteil von der kognitiven Verhaltenstherapie. Kognitive Verhaltenstherapie ist eine evidenzbasierte Methode, wie man psychische Probleme behandelt. Und das, was Wokeness verbreitet, sind wirklich genau gegenteilige Prinzipien dessen, was in Therapiesitzungen eigentlich stattfindet. Und das ist das, was mich am meisten irgendwie auch bewegt, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich so viele Menschen kenne, die halt in dieser Sichtweise drin sind und die auch selber mental darunter leiden. Und ich habe auch selber gemerkt, was die Sichtweise mit einem macht.
Und also hier kommt eine Folie, die sagt, vermeide, was dich triggert.
Einer dieser Irrtümer, die Wokeness verbreitet, ist, dass man Dinge vermeiden sollte, die einen triggern.
So, Warnan, ich muss leider mal persönlich werden. Du bist doch Psychologe und hältst große Stücke darauf, dass du als Doktor der Psychologie oder der Neuropsychologie hier wissenschaftlich korrekt arbeitest. Denn solltest doch gerade du den Begriff des Triggers in seinem inflationären Gebrauch kritisieren, aber doch nicht selber in dieser Weise verwenden. Denn also es kann doch nicht sein, dass du hier wirklich empfiehlst, dass Leute sich triggern sollen. Also wenn es hier wirklich um eine posttraumatische Belastungsstörung geht, dann kann ein erzwungener Trigger Flashbacks auslösen, kann in einem wirklich katastrophalen Sinne retraumatisieren. Also das kann ja wohl nicht gut sein. Ich meine, ich habe selber gerade die Trauma-Expertin Professor Silke Garleitner interviewt, wo es auch um genau diese Fragen geht, von Mikrotraumata, von Retraumatisierung und so weiter, von diesem Zwang zur Konfrontation, von dem sie dringend abrät. Das kann doch nicht sein, dass du als Psychologe hier auf einer Bühne stehst und das so sagst. Also du kannst ja sagen, das wird, wenn ich jetzt hier Trigger sage, dann meine ich das nicht psychologisch, sondern im Sinne von dass Wokeness sagt, dass Leute sich keinem Unwohlsein mehr aussetzen sollen und das ist, was zu kritisieren ist. Das kann man ja machen, klingt dann halt nicht mehr so steil. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass Warnern selber Resilienztrainings anbietet. Und da merkt man auch, dass gewissermaßen nicht nur ein humanistisches Interesse an dem Wohlbefinden der Menschen existiert, sondern offensichtlich auch ein ökonomisches. Da wäre ich ja so ein bisschen vorsichtig. Also das, finde ich, kann man so auf jeden Fall nicht stehen lassen. Und was er damit ja auch sagt, ist, dass Wokeness bedeutet, dass sich Leute in so einer kleinen Blase verstecken und da gar nicht mehr rauskommen können, rauskommen wollen, dass sie in diesem Sinne sich selber in ein Gefängnis einschließen, was ihnen Schutz verspricht, aber eigentlich sie von den Erfahrungen, die sie in dieser Welt machen können und machen sollten, abschließt. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den er dann weiter ausführt im nächsten Clip.
Und der letzte Punkt ist, dass Wokeness auch einen externen Kontrollfokus verbreitet. In der Psychologie meint man damit, wo Leute irgendwie Veränderungen sehen. Und hier ist es so, dass Wokeness dort vermittelt, dein Schicksal ist bestimmt von deiner Hautfarbe. Es gibt das Patriarchat, Rassismus, Kapitalismus. Das entscheidet, wie es in deinem Leben verläuft. Und wenn du die falsche Hautfarbe hast, dann hast du aufgrund dieser Unterdrückung halt Pech gehabt. Aber was geleugnet wird, ist, dass so viel auch in eigener Hand liegt an Gedanken und Verhaltensweisen, die man beeinflussen kann. Heißt, es lenkt davon ab, dass es reale Anforderungen gibt, die man halt auch bewältigen kann.
Also, wenn ich jetzt mal wohlwollend versuche, das zu interpretieren, dann hat er natürlich recht. Klar, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt nur übermächtige Systeme, wir können nichts machen, und es gibt überhaupt keine Eigenverantwortung, dann wäre das sehr negativ. Er zeichnet hier Wokeness aber nur als diese Form von absolut passiver und ohnmächtiger Haltung und bemerkt überhaupt nicht oder integriert es überhaupt nicht in seine Beobachtungen, dass Wokeness ja auch eine politische Bewegung ist, die auch politische Organisationsformen hervorbringt. Ob das jetzt Demos sind oder Politgruppen oder Lesekreise oder Formen von Aktivismus, wo sich auch Aktivistinnen untereinander vernetzen. Und es geht ja bei der politischen Organisation genau darum, diese Ohnmacht, die man individuell gegenüber diesen Machtsystemen empfinden kann, zu überwinden. Das ist ja nicht das Ziel, dass man sich in dieser Passivität einrichtet und nichts mehr macht, sondern dass man aufsteht und laut wird und irgendwas macht. Und zwar gemeinsam. Also das muss ja nicht manchmal in politischen Verbänden sein, das kann ja auch in Freundschaften sein. Aber dann denke ich mir, ja, aber das ist doch genau das, was du möchtest, Mann. Also wo ist jetzt genau das Problem? Also von wem redest du und von welchem Kampf welchen Kampf siehst du da nicht? Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass er eben mal in diesen Zusammenhängen, also in linken Kreisen oder so unterwegs war, aber jetzt offensichtlich nicht mehr ist. Sonst würde er sehen, dass da Leute durchaus zusammenkommen und Sachen machen. Und im letzten Clip, den ich zeigen möchte, den er jetzt zum Ende des Vortrags auch hält, wird für mich nochmal besonders deutlich, wie wenig Warnern feministische Theorie und Praxis verstanden hat, wenn er Folgendes sagt.
Bei Erwartungen ist es ein bisschen schwieriger.
Also er spricht jetzt über Erwartungen, die man an andere Leute stellen kann oder stellen soll.
Also wenn Leute zum Beispiel die Erwartung haben, zum Beispiel, dass Männer sagen, sie möchten eine hübsche Partnerin haben, da kann man sagen, das erzeugt Druck auf Frauen, wenn Schönheit so eine Rolle spielt. Aber man kann jetzt auch schwer Männern sagen, ihr müsst jetzt mit jeder Frau zusammen sein, unabhängig vom Aussehen. Und man kann jetzt nicht Leuten sagen, mit wem sie zusammen sein müssen. Da hört es halt auf. Genauso wie man Frauen nicht sagen kann, dass sie keine Ansprüche haben dürfen bei der Partnerwahl. Also hier wird es schwierig, weil es persönliche Präferenzen gibt.
Die feministische Kritik an Schönheitsnormen richtet sich nicht an Männer, um ihnen zu sagen, ihr müsst jetzt andere Frauen begehren. Die feministische Kritik setzt an den Betroffenen an, nämlich Frauen, die unter diesen Schönheitsidealen leiden, und sagt ihnen, hey, ihr seid trotzdem toll, ihr seid trotzdem schön, auch wenn ihr nicht dem männlichen Blick entspricht. Das heißt, die Adressierung, die er hier nachzeichnet, dass gesagt wird, Männer müssen jetzt anders begehren und dass das Ziel des Feminismus, missversteht komplett das Subjekt des Feminismus, um das es geht. Nämlich die Unterdrückten in diesem Falle die von Schönheitsidealen ausgeschlossenen Frauen oder andere Gruppen, aber jetzt in diesem Falle Männer und Frauen. Das heißt, ich bin da ein bisschen fassungslos, weil er wirklich einfach komplett rumdreht, um was es jetzt eigentlich geht. Und wenn der Feminismus sagt, hey, ihr da draußen, ihr Frauen, die diesen Schönheitsidealen nicht entspricht, ihr seid wunderbar, so wie ihr seid, spricht ihnen doch in ihrer ohnmächtigen Haltung Kraft zu und sagt, ihr könnt das schaffen und ihr könnt daraus ausbrechen und schau mal, so machen wir das und so weiter. Also es geht doch genau um die Form von Selbstermächtigung, die er sich als kognitiver Verhaltenstherapeut wünschen sollte. Und für mich wird da einfach sehr deutlich an diesem letzten Clip von Warnern, dass dieser gesamte Vortrag dadurch gekennzeichnet ist, jede Form von feministischer Kritik, von feministischen Einwänden, von feministischen Theorien, also die ich jetzt irgendwie als Woke-Theorien oder so von mir aus bezeichne, aber auch postkoloniale und antirassistische Einwände und Kritiken, komplett beiseite zu schieben. Also ich habe hier mit Warnern einen Menschen, der auf der Bühne steht und mit jeder Phase seines Körpers eine Totalabwehr dieser Form von Kritik an den Tag legt. Und ich finde, das ist auch was, was man unter Umständen mal psychologisch, und er ist ja Psychologe, durchleuchten sollte. Woher kommt diese vehemente Abwehr? Geht es da wirklich um die Sache selbst, um die Fakten und die Theorien, die nicht so ganz zu der Welt passen? Oder geht es doch eigentlich nur um eine psychologische Stabilisierung eines Ich? Ich weiß es nicht, ich kann es nur vermuten, weil so diese Vehemenz ist doch schon beeindruckend. Vor allem, wenn man sich mal in diesen Zirkeln so bewegt hat, macht es mich zumindest skeptisch. Das wäre zumindest meine Reaction auf die Reaction. Ich hoffe, es hat euch... Ach Quatsch, Reaction auf die Reaction. Naja, ihr reagiert auf die Woken. Na gut, ihr wisst schon, wie ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich überlege, ob ich weiterhin auch Reaction-Videos mache, weil es mir eigentlich auch Spaß gemacht hat. Also wenn ihr Vorträge habt oder so oder Clips, wo ihr sagt, nee, also das kann man nicht so stehen lassen, schickt sie mir auch gerne zu unter podcast@ohneliebe.com. Ich werde in meinen Inhalten relativ frei sein, also manchmal werden das bei mir Vorträge sein, 2 Stunden lang, die ich auch schon gemacht habe, manchmal eine Mischung aus Vortrag und Interview, manchmal Reaction-Videos. Ich werde für meinen nächsten Podcast werde ich eine Person interviewen, wahrscheinlich auch so 1,5-2 Stunden lang. Ich sage noch nicht wer, aber ihr habt mir ja auch gesagt, wen ich interviewen soll. Ich habe ein paar Personen angefragt und die eine ist es geworden. Es wird auf jeden Fall ein ganz wunderbares Gespräch, ich bin ganz sicher. Also ja, abonniert mich mal und dann gucken wir weiter. Es bleibt wild. In diesem Sinne, bis bald, ciao.